Ganz kurz und knapp, der Anlass war eigentlich, dass wir zumindest in Leipzig das Gefühl hatten, dass es nicht so richtig ein Label gibt, was wirklich die Musik rausbringt, die wir richtig geil und interessant finden. Und dass wir aber das Gefühl hatten, dass es sowohl in Leipzig als auch in unserem unmittelbaren Freundeskreis durchaus Musik gibt, für die es sich lohnen würde, eine Plattform zu schaffen. Und da haben wir das dann nach einigen Überlegungen einfach gemacht und uns noch ein paar Leute ins Boot geholt, die da mitgearbeitet haben und dann 2016 das Label gegründet.
Jetzt kommst du ja und auch viele der anderen Beteiligten kommen so aus der Clubmusikszene, das heißt Techno und House. Und mit dem PH17-Label verfolgt ihr ja aber so ein bisschen, was auch so ein bisschen ein Querschläger dazu ist. Was ist denn der Unterschied zu dem sozusagen, wo du dich sonst bewegt hast?
Also man könnte ja über Clubmusik oder über Techno und House im Speziellen sagen, dass das eine ganz bestimmte Funktionalität oder einen ganz spezifischen Gebrauchswert hat, nämlich dass man dazu gut feiern können soll und dass man dazu gut tanzen kann. Und uns hat in der Zeit und jetzt auch immer noch Musik eher interessiert, die so ein bisschen diese Funktionalität oder diesen Gebrauchswert so ein bisschen hinter sich lässt und eher einen Fokus legt auf Soundsachen und auf eher interessante und neue Formfindungen, die aber trotzdem sozusagen einen Hintergrund oder eine Basis in dieser Clubmusik hat. Und da gibt es ja auch schon immer Leute, die sozusagen aus der Clubmusik kommen und dann aber irgendwann gesagt haben, okay, wir wollen lieber mit der Soundpalette und der Ästhetik und dem Hintergrund was schaffen, was zwar daran angelehnt ist und was da eindeutig die Wurzeln hat in der Clubmusik, was aber irgendwann diese Funktionalität und auch diesen spezifischen kulturellen Ort der Club eher hinter sich lässt und das sozusagen aufbricht und versucht da auch halt neue Formen und neue Sounds und neue Strukturen zu finden. Und das wollten wir, da sind wir eigentlich auch eher interessiert, weil wir auch das Gefühl haben, dass im Techno-Bereich eigentlich sozusagen dieses Versprechen, was es da mal am Anfang gab, dass man mit der neuen Technologie sozusagen alles revolutionieren kann und alles aufbrechen kann und sozusagen die verkrusteten Formen der Jahrhunderte der klassischen Musik, Komposition und Produktion sozusagen revolutionär verändern kann, dass eigentlich diese Musik selber wieder konservativ geworden ist, indem es sozusagen ganz eindeutige Formalien gibt, die auch von den meisten Produzenten eben eingehalten wird. Und da wollten wir sozusagen vielleicht auch ein bisschen erinnern an eigentlich das, zumindest auf die Ästhetik bezogen, auf das revolutionäre Element von Techno, nämlich sozusagen dieses Versprechen, gerade eben mit neuer Technologie sozusagen auch eine völlig neue Ästhetik zu schaffen und das halt, was an Kunstproduktion sozusagen sich tradiert hat, wesentlich zu verändern.
Ich würde auf diese revolutionären Ursprünge des Techno, wie du es jetzt genannt hast, auch nochmal später zurückkommen. Ich würde aber erstmal so für die Hörerinnen und Hörer vielleicht nochmal so ein bisschen versuchen, das einzuholen, was das ist, was musikalisch jetzt auf diesem PH17-Label passiert. Ich selber bin jetzt nicht so tief in der Clubmusikszene drinne, deswegen ist das ein Blick, den ich eher von außen habe, finde das interessant, was da bei euch passiert und habe so das Gefühl, dass wenn ich jetzt sozusagen diese normale Clubmusik mir anschaue, dann ist eigentlich so ein ziemlich gleichförmiger Beat im Vordergrund und wenn man sozusagen draußen vor der Tür steht, ist das auch das, was sozusagen übrig bleibt, die Bässe, die durchkommen, es ist ein ganz gleichmäßiger Takt, wo man dann irgendwie vielleicht polemisch sagen könnte, das, was von der Melodie daher passiert und von dem Sound, das ist eigentlich nur Beiwerk zu diesem hämmernden Beat. Im Gegensatz dazu gibt es jetzt bei PH17 eher so zwischen Klänge, ein Stolpern ist vielleicht nicht unbedingt tanzbar. Wie würdest du das beschreiben?
Also ich würde vielleicht erstmal zu dem, was du jetzt gesagt hast, vielleicht doch auch erstmal in Widerspruch treten, weil ich schon auch sagen würde, dass das sozusagen eigentlich ein Moment ist, was wir an Techno auch gerade geil finden, dass man sozusagen gegenüber dem Zwang bei der Popmusik, dass es sozusagen eingängige Melodien gibt, denen man sozusagen folgen kann und halt eine klar zu folgende Songstruktur, dass da das Techno sozusagen eine echt radikale Repetitivität dem entgegensetzt und sozusagen halt eine Form, die erstmal so sperrig ist, dass sie sich solcher Eingängigkeit und Bassentauglichkeit erstmal sozusagen verweigert, ist vielleicht gerade was, was wir auch geil finden an Techno und was auch, glaube ich, bei bestimmten Releases von uns gerade eigentlich ein Moment ist, also sozusagen Repetitivität, Loophaftigkeit, die da auf die Spitze getrieben sind. Zu der Frage, was wir, wolltest ja eigentlich wissen, was das für eine Art Musik ist, wie man das beschreiben kann, was wir so rausbringen. Das ist, glaube ich, gar nicht so leicht, jetzt auf eine Formel zu bringen, weil da ganz verschiedene Sachen schon rausgekommen sind. Ich glaube, generell kann man sozusagen vielleicht sagen, dass die Clubmusik vielleicht einen ästhetischen Bezugsrahmen bildet, also dass sozusagen Sounds oft aus so einem Club-Kontext kommen, das heißt, es ist auch vorwiegend elektronische Musik, aber dass die meistens sozusagen in der Formalität sich unterscheidet zu dem, was du jetzt vielleicht auch gesagt hast, was man halt so klischeemäßig auch kennt vom Techno, wo dann eben immer ein durchgängiger Beat ist, sondern dass eher sozusagen flächige Sachen dann auch eine Rolle spielen und dass, wenn es Beats gibt, die auch halt vertrackt sind und vielleicht auch da sich eher Bezug genommen wird auf die Traditionslinie von IDM, also Intelligent Dance Music, wie man da sagt, ob die jetzt so intelligent ist. Naja, aber genau, sowas vielleicht.
Jetzt hast du ja diesen Anspruch angebracht oder diesen Anspruch, der im Techno da gewesen ist, dass es halt irgendwie ja ein Versprechen der Radikalität, des Neuanfangs, der revolutionären Umwandlung von bisherigen Kompositionsprinzipien das betrifft. Das nochmal vielleicht auch genauer für Leute, die jetzt nicht so eine Ahnung haben, auch von der Geschichte und Tradition des Techno. Was ist denn für dich da ursprünglich das Revolutionäre dran und was sind so revolutionäre, radikale Ursprünge des Techno?
Also ich glaube, dass sozusagen der Techno eigentlich was für die Musik markiert, was eigentlich in der Kunst generell in der Moderne sozusagen stattgefunden hat, nämlich dass neue Technologien völlig neue Möglichkeiten gebildet haben, dass sozusagen Bilder ganz schnell reproduzierbar waren, erst durch die Kamera, dann später jetzt sozusagen auch noch durch den Computer. Also es gibt ja sozusagen immer diese doppelte industrielle Revolution, erst die elektronische Revolution und dann nochmal die digitale. Und so, das gab es auch, glaube ich, in der Musik, dass sozusagen erst gab es die Möglichkeit, durch das Tonband Sounds aufzuzeichnen und wieder abzuspielen, ohne dass unmittelbar ein Musikspieler da war. Dann gab es danach auch noch die Möglichkeit, selber rein mit Aufnahmen zu komponieren, also das, was dann Musik konkret sozusagen verwirklicht hat, dass man gar nicht mehr wirklich Instrumente spielt, sondern dass man eine Fülle von Aufnahmen auf Tonbändern hat, die man dann eben wieder manipulieren, auseinanderschneiden, neu aneinander leimen kann und so weiter. Und dann natürlich auch die Möglichkeit, eben Sound zu generieren, völlig unabhängig von einer akustischen Klangerzeugung, nämlich halt durch den Synthesizer. Und da kann man sozusagen immer beobachten, wie es eigentlich, wenn es so eine neue Technologie gibt, erstmal eine ganze Fülle an Ideen und Experimenten gibt, wie man mit diesen neuen Technologien eben neu Kunst machen kann oder in dem Fall eben Musik machen kann. Und ich glaube, was sich dann immer durchzieht, egal ob das jetzt in der Musik ist oder auch in der bildenden Kunst, ist, dass Leute eigentlich anfangen, mit den neuen Technologien das, was früher schon gemacht wurde, sozusagen nur effizient oder irgendwie anders halt nachzustellen. Also wie sozusagen ja die ersten Synthesizer ja auch gebaut wurden, wo dann eben Presets so eingestellt wurden, dass man eben versucht hat, die Synthesizer so einzustellen, dass sie eben klingen wie ein Piano oder wie eine Geige oder so. Und abseits davon gibt es aber auch immer die Bewegung, danach zu forschen, was gibt es denn eigentlich jetzt für Möglichkeiten eben nicht da gewesen ist zu machen und welche Möglichkeiten, welche neuen Formen ergeben sich dann auch aus den neuen Technologien, die eben gar nicht darin bestehen, irgendwas schon da gewesen ist, versuchen jetzt eben zu reproduzieren. Und ich glaube, beim Techno ist es so, dass durch sozusagen die elektronischen Musikinstrumente eigentlich eine neue Art des Komponierens geschaffen war, weil da gibt es eben bestimmte Sequencer, die Drum Machines und Synthesizer ansteuern können. Bei denen war es am Anfang eigentlich unmöglich, ein Stück fest zu komponieren, sondern man musste es eben spielen und dann musste man, wenn man eine Sache verändern wollte, musste man die sozusagen live verändern und konnte dann sozusagen das aufzeichnen, was man da gemacht hat. Es war eigentlich am Anfang unmöglich, sozusagen im Vorhinein zu sagen, festzulegen, es kommt 16 Takte der Rhythmus und danach wird es geändert. Man musste dann eben 16 Takte den einen Rhythmus laufen lassen, dann auf eine Taste drücken im richtigen Moment, damit dann der andere kommt. Und das war, glaube ich, eine Art der Komposition, die ganz, ganz neu war, weil sie eben so so eine Diktatur sozusagen der Timeline, also sozusagen des vorgeplanten Komponierens abgelöst hat, hin zu eigentlich einer Art der Komposition, wie sie vielleicht auch in der gemeinschaftlichen Improvisation da ist, nämlich dass man Entscheidungen im Moment trifft und dann eben nie wieder revidieren kann. Und natürlich haben aber die neuen Technologien dann auch das wieder mitgebracht, dass sozusagen das im Nachhinein natürlich wieder möglich ist. Also mit Ableton und solchen Programmen war es dann eben doch wieder möglich und eben auch mit MIDI genau sozusagen zu bestimmen über einen Track, der 7 Minuten läuft, wo kommt die Kickdrum rein, nach 16 Takten ändert sich dann der Rhythmus, dann wird wieder eine neue sozusagen Synth-Line gespielt und so weiter. Das heißt, das ist sozusagen, da hat dann auch wieder die alte Art eigentlich zu komponieren, die elektronische Musik eigentlich mal hinter sich lassen wollte, wieder sozusagen Einzug erhalten. Und wir beobachten eigentlich genau das Gleiche auch in der heutigen elektronischen Musikszene, wo wir ja heute gerade durch die digitalen Technologien ungeahnte Möglichkeiten haben, Sound auf so viele verschiedene Art und Weisen zu manipulieren, wie es sozusagen noch nie möglich war. Also der Computer ist ja sozusagen das leistungsstärkste und potenteste Musikinstrument der Welt. Man kann jeden Sound, den man sich irgendwie vorstellen kann, heute mit dem Computer eben generieren. Und trotzdem beobachten wir, dass sozusagen eigentlich Zeug produziert wird, was nicht nur vor 10 Jahren schon möglich war, sondern was möglicherweise vor 10 Jahren auch schon langweilig war und was sozusagen eigentlich dieser Möglichkeit, die es heute gibt, überhaupt nicht entspricht. Und da versuchen wir eigentlich wieder daran zu erinnern, dass sozusagen das Revolutionäre an den Technologien eben ist, dass sie eben neue Möglichkeiten aufzeigen, zu komponieren, Sounds zu entwickeln, Kunst zu machen und genau, solche Tracks und solche Produzenten suchen wir eben auch, wo wir eben das Gefühl haben, die sind da wirklich experimentell unterwegs und also experimentell auch wirklich in dem Sinne, dass man sozusagen, ein Experiment kann immer schief gehen, dass sozusagen nicht im Vorhinein schon feststeht, was eigentlich hinten rauskommen soll, sondern dass man sozusagen sich einlässt auf eine neue Technologie und sozusagen schaut, wo führt die einen eigentlich auch hin und so möglicherweise auch sozusagen sich eher dem Zeitgeist annähert, als wenn man eben immer schon sozusagen Formalitäten im Kopf hat und versucht, ein bestimmtes Ergebnis zu erzeugen, was dann oft zufälligerweise auch gerade dem Massengeschmack dann entspricht hinterher.
Das ist für mich auch nochmal zusammengefasst. Also es gibt am Anfang eine neue Kompositionsweise, die erstmal ein Feld öffnet, was auch mit einer Unsicherheit verbunden ist. In dieser Unsicherheit liegt vielleicht gerade auch das Interessante. Dann setzt eine Klischeebildung ein und ihr wollt euch diese ursprüngliche Unsicherheit vielleicht wieder so als Inspiration nehmen.
Ja, auf jeden Fall. Wobei sozusagen, das klingt jetzt so, als ob wir nur extrem so experimentelles und irgendwie nerdiges Zeug releasen würde. Ich glaube, wir glauben auch schon daran, dass auch so vorgefertigte Formen und sozusagen sich Etabliertes durchaus ästhetische Reize haben kann. Und ich glaube, was auch gerade stattfindet in der elektronischen Musik, ist, dass eigentlich, wie überall in der modernen Kunst, eine ganz bestimmte digitale Ästhetik, die vielleicht auch gerade so Anleihen hat in der Werbeindustrie und in sozusagen ganz aufwendigen HD-Kinoproduktionen und so weiter, den wirklich großen kommerziellen Produktionen. Und da gibt es, glaube ich, in der Kunst und auch in der Musikszene gerade einen Trend dazu, sich die Ästhetik eigentlich anzueignen. Also dieses extrem glatte, digitale, HD-mäßige. Und ich glaube auch, dass, wenn man sich das aneignet und sozusagen dem mal sozusagen nachspürt und versucht, das auf die Spitze zu treiben, kann das extrem interessante, geile, moderne Kunst sozusagen zutage fördern. Also es geht da auf keinen Fall nur um irgendwie das rein experimentelle, vorsichtige oder so.
Mimesis an der Werbung sozusagen, um da auch nochmal zu gucken, was man rausholen kann.
Ja, genau.
Jetzt hast du da eine ästhetische Radikalität beschrieben und ein ästhetisches an die Wurzeln gehen, was ja Radikalität übersetzt heißt. Würdest du da sagen, dass es auch eine politische Radikalität in diesem Bereich irgendwie gibt?
Ich würde schon sagen, ja, aber ich würde auch sagen, die ist nicht einfach jetzt unmittelbar, weil man irgendwie radikale oder irgendwie avantgardistische in Anführungszeichen oder experimentelle Musik macht, ist man nicht gleich auch sozusagen politisch irgendwie revolutionär oder so. Das würde ich auf keinen Fall sagen. Im Gegenteil hat ja leider das sehr erfolgreiche Wirken der BDS-Kampagne letzthin erst gezeigt, wie es sozusagen um den Stand der Radikalität auch in der elektronischen Musikszene bestellt ist. Aber ich würde schon sagen, dass es so eine Art Politikum des Hörens auch gibt. Also, dass man auch sich sozusagen versucht zu vergegenwärtigen, was ist sozusagen eigentlich der Postkapitalismus, was macht er eigentlich mit unseren Sinnen auch und inwiefern werden sozusagen die Sinne da kultiviert, inwiefern werden diese Sinne da auch domestiziert, was ist sozusagen ein Sound, der einem begegnet im Alltag, was ist ein Sound, der einem eher nicht begegnet, was wird sozusagen als Störgeräusch empfunden, was wird als angenehm empfunden und so weiter. Ich glaube, dass sozusagen, dass da das Hören ein Produkt von gesellschaftlicher Arbeit und sozusagen gesellschaftlicher Subjektivierung ist und dass insofern natürlich die Musik und die Musikproduzenten, die sich ja aktiv mit nichts als sozusagen der Art und Weise, wie wir hören und wie wir Gehörtes empfinden, beschäftigen, dass die sozusagen da auch halt eine Forschung am Subjekt betreiben. Und in dem Sinne würde ich sagen, hat auch diese Art der Musik was Politisches, aber das lässt sich eben nicht unmittelbar jetzt in irgendwie eine knackige Botschaft übertragen.
Also eher eine Politik des Hörens. Ich meine, es gibt ja Leute, die zum Beispiel bei dem Ursprung des Techno sagen, in Detroit, das ist irgendwie ein Nachhall der Militanz der schwarzen Fabrikarbeiterkämpfe, die es in den 60er Jahren in Detroit gegeben hat. Ist das was in die Auseinandersetzung irgendwie da bei euch auch mit reinspielt?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja sozusagen das, was auch in der elektronischen Musik eigentlich inzwischen zu sowas wie einem Common Sense geworden ist, dass sozusagen dass halt die heutige Kultur der elektronischen Musikszene eigentlich eine Kultur ist, die nicht nur von Schwarzen, sondern ja auch wesentlich von schwulen und lesbischen Künstlern und Künstlerinnen entwickelt wurde und eben ganz stark da gebunden ist eigentlich an eine widerständige Art der Kultur, vor allem in den USA. Und ich habe da allerdings auch sozusagen meine Zweifel, inwiefern das heute eigentlich noch ein wirklich revolutionäres Moment ist, weil ja nicht, weil sozusagen die Schwulen- und schwarzen Rechte sozusagen jetzt absolut durchgesetzt werden, das würde ich überhaupt nicht sagen, sondern vielleicht deswegen, weil sich diese Art der Kultur selber sozusagen dermaßen verfestigt hat, dass sie schon sozusagen zum Teil halt ein Etablissement bildet und da sozusagen selber repressiv auch wieder halt vorgeht gegen Sachen, die sich halt neu bilden.
Naja, das ist ja sozusagen das Typische, was man ja auch beim Queeren, bei der queeren Bewegung feststellen kann, dass das auf sozusagen, ja, das, also, ja, es ist sozusagen eine Sexualität, die nicht in den herrschenden Rahmen irgendwie reinpasst. Das ist das Abweichende und das wird aber wieder auch zum Stil erhoben und damit findet wieder eine Klischeebildung statt und es ist gar nicht so offen, wie es vielleicht proklamiert wird. Man kann, denke ich, zumindest sagen, dass es irgendwie Clubräume gibt, wo es irgendwie besser möglich ist, queeres Begehren irgendwie ein Stück weit auszuleben, als es vielleicht woanders möglich ist. Aber das führt uns vielleicht auch so ein bisschen weg, weil wir ja auch so über das Label PH17 nochmal sprechen, weil wir haben jetzt sozusagen so ein bisschen auch das musikgeschichtlich aufgerollt, welche Ansprüche mit so einem Label auch irgendwie verbunden sind. Es gibt aber noch einen ganz anderen Bezug bei PH17, der drückt sich im Namen aus und das ist ein Bezug auf Architektur. Kannst du da mal für die Leute, die mit dieser Abkürzung PH17, wo jetzt keine Assoziation losrollt, was kommt da zum Ausdruck?
Genau, also das kam eigentlich dadurch zustande, dass wir, als wir die Idee hatten für das Label und auch so ein bisschen darüber nachgedacht haben, was für Musik wollen wir eigentlich herausbringen und was für Musik interessiert uns eigentlich selber, wie kann man das vielleicht auch auf den Punkt bringen, haben wir auch angefangen, uns auseinanderzusetzen mit dem Sebastian Helm von Schröter und Berger aus Berlin, weil wir ihn gebeten haben, die Gestaltung für das Label zu machen. Und da sind wir auf ein interessantes Phänomen gestoßen in der Ostmoderne, nämlich sind es die Betonformsteine, die sicherlich jeder kennt, der schon mal in ostdeutschen Großstädten sich bewegt hat. Das sind 3D-Modelle oder 3D-Mosaike, die oftmals die Funktion haben, so eine Art Trennwand zwischen irgendwelchen Flächen, meist in irgendwelchen Höfen von so Plattenbauten, darzustellen. Und das ist ein ganz interessantes Phänomen, weil es ja in der DDR gab es ja eine ganz restriktive Verordnung, nach der gestaltet wurde. Und das war ja die bekannte Devise Form follows Function. Das heißt, Design und Gestaltung war immer ganz repressiv sozusagen halt der Benutzung unterworfen. Und das hieß auch in der DDR, dass es relativ schwierig war für Künstler, Sachen zu verwirklichen, die als reines Ornament oder als reine Spielerei angesehen wurden. Und es gab dann allerdings die Abteilung Kunst am Bau, was sozusagen die einzige Möglichkeit war, zumindest für Leute, die jetzt in der Architektur sich betätigt haben, auch spielerische Elemente umzusetzen. Und da hat eben wesentlich der Karl-Heinz Adler, ein Dresdner Künstler, der vor kurzem verstorben ist, diese Idee der Betonformsteine eben entwickelt, was eben Elemente sind, die so auch schon eigentlich in der Architektur der Plattenbauten vorkommen und die da aber sozusagen losgelöst vom unmittelbaren Zwang des Bauens eben eine Art Eigenleben entwickeln und hat da extrem beeindruckende geometrische Formen mit sich überlappenden Strukturen und immer verschobenen Symmetrien und so weiter entwickelt. Und das ist eigentlich, haben wir dann im Gespräch gemerkt mit dem Sebastian Helm, ist eigentlich sozusagen ein Ansatz der Musik, die wir interessant finden, der elektronischen Musik, gar nicht so unähnlich ist, weil es da eben auch sozusagen eine verordnete Funktionalität gibt, gegen die alles, was sozusagen spielerisch und ornamenthaft ist, sich erstmal durchsetzen muss. Und gleichzeitig kriegt man aber mit, dass sozusagen das, was man selber künstlerisch ausdrücken will, natürlich immer den Fußabdruck trägt von dem Gebrauchswert, woher es eben kommt. Also dass eben elektronische Musiker eben oftmals, auch wenn sie abstrakte Musik machen, Club-Sounds benutzen, hat, denke ich, einen ähnlichen Grund, wie dass Architekten, die sozusagen Ornamente entwerfen, dann auch wieder eine Formsprache benutzen, die eben an die Häuser sozusagen erinnert. Und deswegen und auch weil wir selber ja aus Ostdeutschland kommen und eben in dieser Umgebung groß geworden sind, in der auch heute immer noch diese Betonformsteine und Plattenbauten stehen, haben wir uns entschieden, sozusagen da ein Design zu wählen, was sich orientiert wesentlich an diesen Betonformsteinen, die von Karl-Heinz Adler erfunden wurden. Und auch der Name des Labels PH17 referenziert sozusagen diese Idee der Verwandtschaft mit einer bestimmten Untergruppe der Ostmoderne, weil es hier in Leipzig und auch in Erfurt und noch ein paar anderen ostdeutschen Großstädten gibt es die sogenannten Punkthochhaus 16 Hochhausmodelle, also PH16 abgekürzt, die eine äußerst interessante, fast schon spielerische Form haben, weil das sind zwei Hochhäuser, die in einem rechten Winkel zueinander stehen, sodass egal von welcher Seite man sie anschaut, man immer von dem einen die schmale und von dem anderen die breite Fassade sieht. Und sozusagen diese Symmetrie findet sich auch jeweils in der Fassade wieder. Also die Fensterfronten sind dann genauso unterteilt, wie sozusagen dieses Seitenverhältnis von kurzer und langer Seite ist. Und diese Idee, dass eigentlich hinter diesen Plattenhochhäusern, die einen ja als sozusagen Ostkind schon immer umgeben und über die man überhaupt nicht groß nachdenkt und die man auch eigentlich eher erstmal als hässlich und bedrückend empfindet, da aber sozusagen herauszufinden, dass da eine extrem interessante kunsthistorische Geschichte dahinter steht, das hat uns sehr beeindruckt und da fanden wir sozusagen das eine schöne Idee, dem irgendwie einen Platz einzuräumen, auch bei dem Namen des Labels. Deswegen heißt unser Label dann PH17 und nicht PH16, weil das sozusagen, also die Punkthochhäuser heißen Punkthochhaus 16, weil sie eben 16 Etagen haben. Und wir haben sozusagen das Label benannt nach der imaginären 17. Etage.
Also die utopische 17. Etage. Könnte man sagen, das Diktat der Funktionalität in der Clubmusik ist die Tanzbarkeit. Dem widersetzt ihr euch ein Stück weit, aber behaltet trotzdem den Rahmen der Clubmusik auch bei, genau wie das bei den Betonformsteinen ist, die sich ein Stück weit dem Diktat der Funktionalität verweigern, aber natürlich trotzdem ja im Konzept des Bauens, also diesen Rahmen trotzdem auch immer noch haben, auch mit seiner Funktionalität.
Ja, genau, das ist vielleicht auch, vielleicht gibt es da auch eine Parallele, inwiefern wir uns sozusagen zur Clubmusik verhalten, wie die der Karl-Heinz Adler und seine Künstlerfreunde sich auch zur DDR verhalten haben, weil es gab bei denen schon eine grundsätzliche Sympathie für das Projekt des Sozialismus. Gleichzeitig haben die gerade als Künstler natürlich sozusagen erfahren, inwiefern halt dieses System eben des real existierenden Sozialismus eben repressiv war und Unfreiheit und eine Unfreiheit für sie bedeutet hat. Und ich denke, so ist auch unser Verhältnis zum Techno, dass wir da schon eine grundsätzliche Sympathie natürlich haben und das irgendwo auch was ist, was uns in der Jugend und in unserem Leben wesentlich geprägt hat und wo wir aber trotzdem eine Art der Unfreiheit auch erfahren, gegen die wir sozusagen uns versuchen, künstlerisch zu erwehren.
Jetzt habt ihr ganz aktuell eine Compilation rausgegeben. Vielleicht können wir das noch abschließend mit sozusagen auch empfehlen den Hörerinnen und Hörern. Was passiert denn da so auf der aktuellen Compilation?
Genau, wir mussten jetzt leider das Release dieser neuen Compilation nochmal um einen Monat verschieben. Das heißt, die kommt dann erst im Januar 2019 raus. Aber ich denke, das ist trotzdem ein sehr spannendes Projekt eigentlich, weil wir die Idee hatten, so ein bisschen die experimentelle Musikszene, in der wir uns bewegen, in Leipzig so ein bisschen abzubilden und da auch eher unbekannte Leute sozusagen die Möglichkeit zu geben, bei uns auf dem Label zu veröffentlichen. Und das hat erstmal dazu geführt, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben, wen gibt es denn jetzt unmittelbar bei uns im Freundes- und Bekanntenkreis, die Musik machen, wo man vielleicht aber jetzt gar nicht unmittelbar daran denkt. Und genau, da haben wir dann eben 7 Tracks zusammengestellt von Leuten, die hauptsächlich aus Leipzig kommen. Es ist auch ein Bremer mit dabei, aber ich glaube, das kann man uns da verzeihen. Und das sind alles im Prinzip fast komplett unbekannte junge Musiker, die meiner Meinung oder unserer Meinung nach extrem innovative, spannende Musik machen. Und das wollten wir sozusagen abbilden. Wie sieht es sozusagen 2018, 2019 in einer sehr im Prinzip unbedeutenden, marginalen Kunst- und Musikszene in Leipzig aus? Und die Compilation ist eben das Ergebnis von so einer kleinen Forschungsarbeit auch eigentlich.